Kung Fu Coach Podcast Folge 9. Willkommen bei der 9. Folge des Kung Fu Coach Podcasts. In den Episoden 7 und 8 haben wir darüber gesprochen, dass auch im Leistungssport sich immer mehr die Erkenntnisse durchsetzen, welche in den fernöstlichen Kampfkünsten und damit auch dem Wing Chun-System bereits seit Jahrhunderten bekannt sind und dort ihre Anwendung finden. Doch nicht alle Anwender und alle Vertreter der unterschiedlichen Schulen des Wing Chun setzen diese Erkenntnisse in gleichem Maße um, geschweige denn sind diese bei allen gleichermaßen bekannt und anerkannt. Und selbst wenn diese Schulungsbestandteile im Unterricht fokussiert werden, so hängt es doch maßgeblich vom jeweiligen Schüler ab, wie viel von den Inhalten auch im eigenen Training Anwendung finden. Jede Person hat eine unterschiedliche Lernkurve und jede Person reagiert auf Lerninhalte unterschiedlich. Wenn der Lehrmeister in einer Unterrichtseinheit etwas erklärt, dann bleiben unterschiedliche Mengen des erklärten Inhalts bei jedem anwesenden Schüler hängen. Die Art und Weise, wie erklärte Inhalte von jeder einzelnen Person aufgenommen werden, hängt vom individuellen Erfahrungshorizont und dem jeweiligen Verständnisgrad ab. Auch unabhängig vom Erfahrungshorizont und Verständnisgrad kommt es noch darauf an, welchen Fokus der jeweilige Schüler hat und wie offen der jeweilige Schüler für den angebotenen Lehrplan ist. Stößt das Lehrmaterial auf Ablehnung beim Schüler, weil dieser den Sinn nicht versteht oder lieber andere Lerninhalte praktizieren würde, kann das Lernziel verfehlt werden und der Schüler nimmt aus dem Lerninhalt wenig bis gar nichts mit. Wenn Übungen und Lerninhalte schlecht oder gar nicht erklärt werden, kann es zu Missverständnissen oder sogar zum Unverständnis führen beim Schüler, wozu die jeweilige Übung überhaupt trainiert werden soll. Dies kann zu Diskussionen führen oder im schlimmsten Fall zur Abkehr des Schülers vom Lerninhalt. Manche Schüler brauchen länger, um sich in bestimmten Bereichen zu entwickeln. Manchen Schülern, die sich nicht öffnen können oder wollen, bleiben bestimmte Bereiche der Kampfkunst ein Leben lang verschlossen. Die Empfänglichkeit für bestimmte Inhalte hat auch etwas mit Vorurteilen und Prägungen zu tun. Deshalb wird in vielen Kampfkunstsystemen dazu geraten, Menschen bereits im Kindesalter an die Kampfkünste heranzuführen. Denn insbesondere, wenn es um die inneren Kampfkünste geht, ist es wichtig, so wenig Vorurteile wie möglich und einen möglichst offenen Geist zu haben. Dies ist bei Kindern in der Regel noch am weitesten ausgeprägt, weshalb Kinder vieles mit spielerischer Leichtigkeit erlernen, wo Erwachsene zunehmend Probleme haben, weil immer mehr der Kopf und die lange Prägung mit den zahlreichen Vorurteilen, die damit einhergehen, den leichten Zugang wie der eines Kindes stärker und stärker verschließen. Das kann im extremsten Fall dazu führen, dass Menschen sich Möglichkeiten des Lernens und des Trainings verschließen, weil sie den Sinn in der Übung nicht erkennen können. Insbesondere für die inneren Stile ist es jedoch notwendig, sich auf bestimmte Trainingsmethoden einzulassen und diese eine Weile zu betreiben, bevor man die ersten Erfolge sehen und spüren kann. Werbung.
Suchst du nach mehr Kunden und mehr Reichweite? Erreiche auch du mehr Sichtbarkeit für dein Unternehmen, deine Produkte und deine Dienstleistungen. Bis zu 80% deiner Zielgruppe sehen regelmäßig Videos online. Durch animierte Kurzfilme erreichst du deine Zielgruppe und erhältst mehr Anfragen. Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Link in der Beschreibung.
Welcher Lerntyp bist du? Manche wollen schweißtreibendes Training, damit sie am Ende der Trainingseinheit mit einer Dopaminausschüttung belohnt werden. Andere haben einen ähnlichen Kick, wenn sie sich mit dem weichen Training weiterentwickeln. Doch die unterschiedlichen Trainingsmethoden entscheiden nicht nur maßgeblich darüber, welche Art von Training jemand betreibt, sondern auch in welcher Richtung die Entwicklung stattfindet. Das eigene Lernverhalten entscheidet nicht nur darüber, welche Trainingsinhalte man bevorzugt, sondern zwangsläufig auch die Entwicklung, die sich daraus ergibt, wie auch die Lerninhalte, die man auslässt. Welcher Stil ist der beste? Immer wieder kann man auf den unterschiedlichsten Kanälen Diskussionen darüber verfolgen, welcher Stil denn nun angeblich der beste ist. Diese Diskussionen beschränken sich nicht auf Kung Fu oder das Wing Chun System. In jedem Kampfsport- und Kampfkunstbereich werden diese Diskussionen geführt und gerne bringen die Diskutanten dann Beispiele aus Wettkämpfen, die stattgefunden haben. Wie bereits in den vorangegangenen Folgen immer wieder von mir angedeutet wurde, sind diese Vergleiche und diese Arten von Diskussionen absolut nutzlos. Diesen einen besten Stil gibt es nicht. Wie wir in den Episoden 2 bis 6 bereits besprochen und gesehen haben, entwickeln sich Stile weiter und in der Regel entwickelt sich auch der Anwender eines Stils mit fortschreitendem Training immer weiter. Jeder Schüler, der lange genug und ausdauernd genug trainiert, erlangt früher oder später ein sehr gutes Verständnis darüber, was er oder sie am meisten trainiert hat. Diejenigen, die irgendwann den Rang eines Meisters erlangen, haben diesen Rang erklommen, indem sie etwas besonders intensiv trainiert und bestimmte Fähigkeiten ausgebildet haben. Jedoch wird man sehr wahrscheinlich sehr unterschiedliche Ansichten erhalten und unterschiedliche Antworten zu hören bekommen, wenn man zwei Meister ein und desselben Stils, die unabhängig voneinander trainiert haben und möglicherweise eigene Schulen betreiben, zu ihren Ansichten und Erkenntnissen befragt, worauf man beim Training Wert legen sollte. Hier kann dabei nicht die Rede davon sein, dass ein Meister besser oder schlechter ist als der andere. Sie haben lediglich anhand ihrer eigenen Vorlieben und Perspektiven unterschiedliche Schwerpunkte beim Training und bei dem, was sie unterrichten, gelegt. Die Dinge, die man im Training bevorzugt und in das eigene Training überwiegend einbezieht, sind zwangsläufig auch die Dinge, die sich stärker entwickeln als diejenigen Trainingsbereiche, die man weniger stark in das eigene Training einfließen lässt. Befragt man den einen Meister, sagt dieser, die Atmung könne man bei der Ausübung der Form vernachlässigen, während ein anderer Meister sehr viel Wert darauf legt, eine bestimmte Atmung durchzuführen. Befragt man die gleichen beiden Meister, sagt der eine möglicherweise, dass die Bewegungen der Form langsam durchzuführen sind, während der andere Meister auf schnelle und kraftbetonte Ausführungen setzt. Wer hat hier recht? Wie bereits in den Episoden 2 bis 6 besprochen, gibt es viele unterschiedliche Ausprägungen und Ansichten dazu, wie Wing Chun betrieben werden sollte. Wer das eigene Training in einer bestimmten Art und Weise ausübt und dabei andere Möglichkeiten und Aspekte vernachlässigt, kommt zwangsweise zu völlig anderen Ergebnissen als jemand, der es genau umgekehrt betreibt und jemand, der eine Mischung aus beiden versucht. Tatsache ist jedoch, dass ein Menschenleben nicht ausreicht, alle Möglichkeiten des Trainings auszuprobieren und erschöpfend zu trainieren. Denn trainieren lassen sich nahezu alle Facetten des Systems ein Leben lang. Wing Chun ist ein System und kein Stil. Was bedeutet das? Wing Chun ist mehr als ein Kung-Fu-Stil. Wing Chun ist ein System mit verschiedenen Auslegungsvarianten. Ein kurzer Exkurs, um die Unterscheidung besser zu verstehen. Ein Stil besteht aus Sets von Anwendungen, die durchlaufen werden. Ein System besteht aus Sets von Prinzipien. Es gibt selbstverständlich auch im Wing Chun-System Sets von Bewegungen, wie beispielsweise in den Formen. Jedoch sind die Formen dazu da, die Prinzipien der Bewegungen zu erlernen und es kommt nicht so sehr darauf an, dieses Bewegungsset in exakt dieser Art und Weise und in exakt dieser Bewegungsreihenfolge wie in der Form nachzumachen. Selbstverständlich gibt es auch im Wing Chun Ausprägungen, die stärker auf die physischen Trainingsaspekte Wert legen und Wing Chun mit einer sportlichen Perspektive betreiben. Jedoch sind dieser Trainingsmethodik klare Grenzen gesetzt, da sie die prinzipiengetriebene Trainingsmethodik und die Erkenntnisse aus der weichen Ausführungsmethodik vernachlässigt. Viele der chinesischen Meister, die ihr Leben lang Kung-Fu betrieben haben, antworteten auf die Frage nach ihren Erkenntnissen nicht selten unter anderem damit, dass die rein physischen Aspekte unter Übungen des jeweiligen Kung-Fu-Stils gerade einmal 5% der Gesamtheit des Verständnisses des jeweiligen Stils ausmachen. Dies gilt auch für das Wing Chun-System. In Podcast Episode 2 haben wir bereits darüber gesprochen, dass Grandmaster Ip Man von zwei unterschiedlichen Sifus gelernt hat. Seine ursprünglich gelernten Formen und Bewegungsmuster stellten sich anders dar als die Formen und Bewegungsmuster sowie deren Ausführung, die er später trainierte, nachdem er seinen zweiten Sifu kennengelernt hatte und von diesem eine andere Trainingsmethode erlernte. Ip Man war stets sehr stark darauf bedacht, die Hsien Im Tao als wesentlichen Maßstab und die wichtigste Grundlage des Systems zu benennen. Eine häufig missverstandene Aussage von Grandmaster Ip Man ist jene, dass er vom Dach seines Hauses springen würde, wenn ein Schüler, der die Hsien Im Tao von ihm gelernt und verstanden hätte, einen Kampf verlieren würde. Diese Aussage ist selbstverständlich als metaphorisch zu verstehen, war jedoch von Ip Man in der Art gemeint, zu verstehen zu geben, wie wichtig und essentiell die Hsien Im Tao Form für das Wing Chun System insgesamt ist. Eine Person, die Ip Man in dieser Form laut seiner eigenen Aussage überholt haben soll, war der Sifu und Meister Chu Shonting. Bei rein physischem, also leistungsorientiertem Training der ersten und allen darauf aufbauenden Formen setzt die ausübende Person automatisch vollkommen andere Maßstäbe als bei der langsameren und achtsamen Ausführung der Bewegungsformen. Hier handelt es sich um zwei unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Thema, die jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn man nur eine der beiden Perspektiven beim Training verfolgt. Physisches Training versus achtsames Training. Betreibt jemand die Bewegungsform als physische Trainingseinheit, dann wird die gesamte Bewegungsabfolge mit Muskelspannung, möglicherweise auch mit viel Kraft und Muskelbeteiligung betrieben. Während des Betreibens des Trainings auf diese Art und Weise können die einstudierten Bewegungsabläufe irgendwann, ohne viel nachzudenken zu müssen, abgespult werden. Die trainierende Person ist dann häufig geistig unbeteiligt, während die Bewegungen abgerufen und ausgeführt werden. Man kann dann sehen, dass die ausführende Person sogar abgelenkt ist, während sie die Bewegungsabläufe ausführt. Beispielsweise unterhalten sich manche Leute sogar, während sie die Bewegungen durchlaufen oder sehen sich im Raum um, was der Meister gerade tut oder was die anderen gerade machen. Diese Art der Ausführung ist dann eher mit einem Aufwärmtraining zu vergleichen. In dieser Art und Weise wird dann auch das Partnertraining gestaltet. Solche auf physische Aspekte ausgelegte Trainingsinhalte können sich auch mit der Zeit in das Bewegungsgedächtnis einprägen und später reflexartig abgerufen werden. Damit ist schon viel erreicht. Allerdings handelt es sich nach wie vor um rein physische Trainingsabläufe, die nur sehr wenig davon reflektieren, was sich im Körper abspielt oder sich überhaupt damit beschäftigen, was insgesamt die innerkörperlichen Abläufe angeht. Das physische Training ist dann auch dasjenige Training, welches die ausübenden Trainierenden stärker dazu veranlasst, sich aneinander zu messen und die physischen Aspekte des Trainings herauszuheben. Daraus resultiert zumeist ein wettkampforientiertes Training mit wettkampforientierten Abläufen. Es geht fortan nicht so sehr darum, sich wirklich zu entwickeln, sondern die gelernten Abläufe werden vor allem dafür eingesetzt, zu versuchen, die Person, mit der man trainiert, zu treffen, um sich so auf dem internen Punktezettel einen weiteren Punkt im Erfolgskonto zu notieren. Ein wesentlicher zu beobachtender Fokus liegt bei Personen, welche das Training mit diesem Trainingsschwerpunkt betreiben, zumeist darin, das Ziel zu verfolgen, wie möglichst viel Schlagkraft aufgebaut werden und wie physische Dominanz erreicht werden kann. Wenn man mit Personen spricht, welche diesen Fokus bei ihrem Training verfolgen, ungeachtet ob es sich um Wing Chun oder eine andere Kampfkunst oder Kampfsportart handelt, kann man häufig Argumente hören wie das, dass es bei Kampfkunst oder Kampfsportarten darum ginge, zu erlernen, wie bestimmte Arten von physischer Gewalt ausgeübt und abgewehrt werden können. Es ist richtig, dass es bei Kampfsport und Kampfkunst um das Erlernen von Methoden geht, sich zu verteidigen oder Angriffe durchzuführen. Jedoch beinhaltet die zweite Variante des möglichen Trainings noch andere und weitreichendere Aspekte, als es die rein physische Trainingseinheit zu erreichen und zu leisten imstande ist. Personen, welche den Unterschied nicht kennen, können den Unterschied bei äußerer Betrachtung teilweise kaum erkennen und sollten sie von einer Technik getroffen werden, ist der Unterschied möglicherweise auch kaum unterscheidbar. Und dennoch sind die Wege sehr unterschiedlich, wie wir gleich sehen werden. Ein wesentlicher Fakt ist jedoch, dass Personen, die einen starken Fokus auf physisches und kraftbetontes Training legen, dies in der Regel nicht bis ins hohe Alter praktizieren können, da der körperliche Verschleiß mit zunehmendem Alter mehr und mehr verhindert, physisch besonders anspruchsvolle Bewegungen ausführen zu können. Darüber hinaus verhindert sehr physisch orientiertes Training auch, dass die ausübende Person dafür empfänglich ist oder bleibt, Übungen, welche sensible und feine Bewegungen beinhalten, ausführen zu können. Physisch anspruchsvolles Training mit hohem Krafteinsatz sorgt dafür, dass die feinen Rezeptoren immer stärker verkümmern und deren Signale abgeblockt werden. Diese zunehmende Abstumpfung verhindert zunehmend die Empfindsamkeit für die sehr feinen Bewegungen, ganz abgesehen davon, dass mit steigender Muskelmasse auch der Bewegungsreichtum sinkt, bis zu dem Grad, dass manche Bewegungen durch die Muskeln schlicht unmöglich werden. Dem physischen Training gegenüber steht das, was ich hier als das achtsame Training nennen möchte. Ein wesentlicher Bestandteil des achtsamen Trainings ist, dass man gegenwärtig ist. Bedeutet, dass sich die trainierende Person auf die gerade stattfindende Trainingseinheit vollkommen einlässt, sich nicht durch äußere Einflüsse ablenken lässt und vollkommen bei der Sache ist im Hier und im Jetzt. Beim achtsamen Training kommen eine ganze Reihe von Trainingsmethoden hinzu, die sich jedoch mehr oder weniger aus der Trainingsmethodik ergeben, wenn man diese nur lange genug verfolgt. So beinhaltet die Praxis des gegenwärtigen Trainings die wesentlichen Bestandteile, wie sie auch in der Ausführung einer Meditation vorkommen in ihrer Ausführung. Diese Art des Trainings formt auch den Charakter der anwendenden Person in der Art und Weise, dass diese Person weniger stark daran interessiert ist, im Partnertraining dominant aufzutreten oder möglichst viel auszuteilen. Doch auch noch weitere Einflüsse auf den Charakter und das Verhalten eines solchen Schülers findet statt. Die Einflüsse beim achtsamen Training sind vielschichtig und so vielschichtig sind auch die möglichen Auswirkungen auf die ausübende Person. Die Achtsamkeit beginnt bereits im Kopf. Es geht um Selbstbewusstheit. Das Wort Selbstbewusstheit setzt sich aus dem Wort Bewusstheit und dem Selbst zusammen. Man wird sich bewusst über das Selbst. Das ist eine Form der Selbstanalyse. Diese Selbstanalyse bedeutet unter anderem, dass man beginnt, sich selbst und die eigenen Gedanken zu beobachten. Die eigenen Gedanken können die Achtsamkeit von dem weglenken, was gerade vor sich geht. Um die Achtsamkeit auf das fokussieren zu können, was wir gerade tun, wenn wir die Formen trainieren, bedeutet, davon ablenkende und damit störende Gedanken abzustellen. Wir wollen mit unseren Gedanken bei uns selbst sein. Das achtsame Training ist wesentlicher Bestandteil der inneren Kampfkünste und der auf diese Weise betriebenen Wing Chun-Systeme. Der Weg des achtsamen Trainings ist es auch, der die weitreichenden Inhalte des Mentaltrainings beinhaltet, welche gerade im Leistungssport vermehrt Einzug erhalten. Dazu gehören Konzentrations-, Meditations-, Entspannungs-, Atmungs- und Visualisierungsübungen neben vielen anderen. Was genau achtsames Training ist, wie man achtsames Training betreiben kann und wie dies genau aussieht, kann in unserem Online-Portal unter www.kungfucoach.de eingesehen werden. Bonus: Es freut mich sehr, dass du den Inhalten dieses Podcasts so aufmerksam folgst. Hier nun das Highlight dieser Episode für dich. Wenn du dich jetzt auf dem Kung-Fu-Coach-Portal unter www.kungfucoach.de registrierst und anmeldest, findest du dort eine Sektion mit der Überschrift Lernangebote. Dort findest du Angebote für unsere Podcast-Hörer. Der Gutscheincode, den du dort eingeben kannst, lautet für diese Episode Kung-Fu-Coach-Podcast 20220109. Alles klein und zusammengeschrieben, die Zahlen als Zahlen, nicht ausgeschrieben. Werbung.
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Webseite? Mit dem Team von Civit Studio erhalten Sie erfolgreiche und professionell gestaltete Websites, tolle Werbung für Ihr Unternehmen. Top Google Rankings. Nachhaltige Online-Vertriebskanäle. Automatisierte Online-Kundengewinnung. Erhöhte Verkaufszahlen und vieles mehr. Erzielen Sie mehr Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe und verkaufen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen mit Ihrer Website. Das Civit Studio ist ausgewiesener Experte im Bereich Webdesign und Webentwicklung. Sie erhalten eine herausragende Website, die Ihre Erwartungen übertrifft. Das Civit Studio ist spezialisiert auf erfolgreiche Website-Projekte. Unsere Experten bestehen aus Spezialisten mit E-Commerce-Abschlüssen des BIP International College. Profitieren Sie von der Erfahrung aus 25 Jahren und über 2000 erfolgreichen Projekten vom Civit Studio, Ihrem professionellen Partner im IT- und Online-Business. Lassen Sie uns beginnen, Ihr Unternehmen professionell zu bewerben, mehr Verkäufe zu erzielen und mehr Kunden dazu zu bringen, Ihr Unternehmen kennenzulernen.
Unterschiedliche Trainingsmethoden führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das klingt banal und abgedroschen, ist jedoch den wenigsten Personen in dem Ausmaß bewusst, wie wir es in der heutigen Episode und der letzten Episode für das Mentaltraining im Leistungssport beschrieben haben. Diejenigen Leistungssportler und Leichtathleten, die bereits die Erkenntnisse umsetzen, welche aus Selbstbewusstheitsübungen und weiteren Techniken des sogenannten Mindset-Trainings bestehen, gehen den Weg, den auch jeder ausübende Schüler des achtsamen Wing Chuns geht. Dieser Weg führt nach innen, hört auf den Körper und die stattfindenden Prozesse bei jeder Bewegung. Der Schüler wird zum aufmerksamen Betrachter von allen Vorgängen und Abläufen im eigenen Körper und kann dadurch Feinjustierungen durchführen, die zu mehr Ausgeglichenheit und mehr Balance führen können. Diese Balance und Ausgeglichenheit können in effektivere und effizientere Bewegungen umgesetzt werden. Wenn du dich für die Methoden des achtsamen Trainings interessierst, wie auch Grandmaster Ip Ching es lehrte und ausführte, dann findest du in unserem Online-Portal zahlreiche Erläuterungen und Anregungen dazu, was genau achtsames Training ist, wie man achtsames Training betreiben kann und wie dies genau aussieht. Besuche unser Online-Portal unter www.kungfucoach.de für weiterführende Informationen. In diesem Sinne schließen wir diese Episode für heute. Ich wünsche allen viel Spaß und Erfolg beim Training und bei der Nutzung unseres Online-Angebotes. Wenn ihr diese Podcast-Episode nicht auf unserer Webseite abruft, schaut doch einfach mal bei uns vorbei unter www.kungfucoach.de oder besucht uns in einer unserer Schulen. Ich wünsche euch für heute erst einmal einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal beim Kung Fu Coach Podcast. Tschüss und bis bald, euer Marc Adenauer.